Ich sage dann immer, wenn keiner merkt, dass ich auf meiner Couch liege und schlafe, dann habe ich einen guten Job gemacht, weil ich es geschafft habe, alle Mitarbeitenden, alle Therapeuten dahin zu führen, eigenverantwortlich super gute und sicher Entscheidungen zu treffen.
Willkommen bei Seelenarbeit, dem Psychiatrie-Podcast aus dem LVR-Klinikverbund. Echte Geschichten, ehrliche Einblicke von Menschen, die mit Herz in der Psychiatrie arbeiten. Unser Ziel, Vorurteile abbauen, Einblicke geben und den Menschen hinter dem Beruf sichtbar machen. Denn Seelenarbeit beginnt mit echten Geschichten. Und hier erzählen wir sie. Ich begrüße euch zur allerersten Folge von Seelenarbeit. Ich bin Daniel Schwingheuer, euer Host, und wir werden zusammen hier an dieser Stelle die spannendsten Aspekte der Berufe aus den Bereichen Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der LVR-Kliniken im Rheinland kennenlernen. Was bedeutet es eigentlich, in der Psychiatrie zu arbeiten? Wie arbeitet man mit Menschen, die an psychischen Erkrankungen leiden? Wie emotional ist der Klinikalltag und wie viel davon schwappt, gewollt oder ungewollt, vielleicht sogar ins eigene Privatleben rein? Diesen Fragen und vielen mehr werden wir uns in Seelenarbeit widmen. Dafür öffnen wir zusammen die Türen der LVR-Kliniken und sprechen mit den Menschen, die aus einem reinen Klinikgebäude einen sinnhaften Ort machen, mit den Menschen, die dort arbeiten. Heute in dieser ersten Folge schauen wir in die LVR-Klinik nach Viersen. Da arbeitet die leitende Oberärztin und stellvertretende Chefärztin der Abteilung 2 der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und diese Abteilung 2, das ist die Abteilung für Jugendliche. Silke Breuksch, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo Daniel, vielen lieben Dank. Ich freue mich auf unser Gespräch und bin auch ein bisschen gespannt.
Das ist tatsächlich ein ganz schön langer Titel, mit dem man dich da so vorstellt, aber es gibt insgesamt 9 Kliniken beim LVR im Bereich Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Über 13.000 Mitarbeitende, und ohne dieses Abteilung 2 für Jugendliche wäre man im Zweifel gar nicht bei dir gelandet.
Nee, auf gar keinen Fall. Wir sind so ein großes Haus. Wir haben die größte Kinder- und Jugendpsychiatrie vom LVR-Verbund mit wirklich super vielen Betten. Und weil es so viele sind, haben wir 3 Abteilungen, und jede Abteilung hat einen eigenen Chefarzt und jede Abteilung hat dann auch einen leitenden Oberarzt. Der ist immer automatisch die Stellvertretung vom Chef. Und was das ausmacht, unsere Abteilung 2, ist, dass wir für Jugendliche zuständig sind. Es gibt eine Abteilung für Kinder und dann noch eine Abteilung, die integrativ arbeitet. Und du wärst nicht bei mir gelandet, hättest du die Abteilung 2 dazu gesagt.
Wir werden heute in diesem Gespräch viel über deine Arbeit sprechen. Bevor wir damit loslegen, nochmal ganz kurz 3 knallharte Lebenslauffakten. Sag gerne Bescheid, wenn irgendwas nicht stimmt. Du hast 2002 als Ärztin in Viersen angefangen.
Das ist richtig, ja.
Also was startet man da so?
Als Assistenzärztin startet man da so. Ich bin ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich weiß nicht, ob das geht ja nur um Fakten. Vielleicht greifen wir es später nochmal auf. Aber als Assistenzärztin, und dann bin ich hier hängen geblieben, aus lauter Liebe.
Dann bist du so lange hängen geblieben, dass du 2014 dann leitende Oberärztin geworden bist.
Genau. Nachdem ich vorher Oberärztin war, bin ich dann leitende Oberärztin geworden.
Und jetzt inzwischen hast du vor allem ein Fachgebiet. Du bist Ärztin für forensische Kinder- und Jugendpsychiatrie und systemische Supervision. Das klingt auch total spannend. Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Vorher noch ganz kurz, um dich weiter kennenzulernen, habe ich 3 ganz schnelle Fragen vorbereitet, auf die du möglichst kurz antwortest. 3 Hashtags, die dich und deine Arbeit am besten beschreiben.
Hashtag passt zu mir. Hashtag bunt und verrückt und Hashtag weiter geht's.
Sehr schön. Dein Team beschreibt dich mit 3 Worten. Was würde das Team sagen? Das gleiche wie bei den Hashtags?
Nee. Ich glaube humorvoll, offen und kreativ.
Und die häufigste Frage, die dir Menschen stellen, wenn sie hören, was du beruflich machst?
Meistens sagen die, das würde ich nicht schaffen. Wie kannst du das?
Das hatte ich mir auch tatsächlich als Punkt für diesen Podcast noch aufgeschrieben. Silke, ich stelle mir gerade vor, wie man so als junge Frau nach dem Abi das erste Mal zur Uni geht. Hat man da im Kopf, ich möchte Ärztin für forensische Kinder- und Jugendpsychiatrie und systemische Supervision werden?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich hatte im Kopf, Allgemeinmedizin zu machen, weil ich die Praxis meines Vaters übernehmen wollte und habe das auch erst gemacht. Ich habe mich auf den Weg zum Facharzt für Allgemeinmedizin begeben. Es sind verschiedene Fachgebiete, die man machen muss. Ich habe Chirurgie gemacht. Ich war in der Praxis meines Vaters mit und musste dann noch Innere machen. Und statt in die Innere zu gehen, weil ich gemerkt habe, in der hausärztlichen Tätigkeit, dass da super viel psychosomatisch mit bei war, bin ich ganz gezielt in eine psychosomatische Reha-Klinik gegangen, was mir super gut gefallen hat, das Arbeiten im Team und das Klientel. Aber ich glaube, ich hatte noch zu viel Tatendrang in mir drinne, um dann da zu bleiben, weil eine Reha-Klinik dann, also von da aus bin ich dann jedenfalls erstmal mit dem festen Vorsatz 2 Jahre und dann geht's in die Praxis, bin ich hier hingegangen und das war einfach meins, so dass mein Vater dann eine andere Idee entwickeln musste, was mit seiner Praxis passiert.
War das ein Problem zwischen euch damals, als du gesagt hast, nee, ich gehe jetzt doch in diese Richtung?
Es war jetzt kein Problem, dass ich gesagt habe, ich gehe in die Richtung. Mein Vater selber war früher auch in der Psychiatrie, in der Erwachsenenpsychiatrie. Mein Opa hat schon hier in Viersen gearbeitet, als im pflegenden Bereich. Das war überhaupt kein Problem. Was natürlich jetzt nicht so richtig viel Freude hervorgerufen hat, war, dass ich damit die Praxis nicht übernehme.
Wir kommen nochmal zurück zu der Ärztin für forensische Kinder- und Jugendpsychiatrie und systemische Supervision. In 3 Sätzen, was ist denn das eigentlich?
Forensische Kinder- und Jugendpsychiatrie bedeutet, dass ich mich in dem Bereich Gutachten weitergebildet habe, dass ich da eine Zusatzqualifikation gemacht habe und dass ich nebenberuflich, also ergänzend zu dem, was ich hier mache, viele Gutachten vor allen Dingen im Strafrecht mache und dass ich mir da nochmal eine extra Expertise zugelegt habe. Und systemische Supervisorin bedeutet auch das Gleiche. Ich habe eine systemische Therapieausbildung gemacht und habe dann irgendwann, weil mein Job als Oberärztin nicht mehr die Fallführung ist, sondern ich coache sozusagen unsere und begleite unsere Teams und unsere Therapeuten. Und da fand ich eine Supervisionsausbildung für mich sehr hilfreich und das habe ich gemacht.
Jetzt sind ja viele dabei, die sich vielleicht für diesen Bereich interessieren, aber noch gar nicht so viel Ahnung davon haben. Was genau ist denn systemische Supervision? Was bedeutet das?
Also Supervision bedeutet eigentlich von oben gucken auf die Metaebene, also die nächste Ebene, nicht im alltäglichen Geschehen, sondern auf eine andere Ebene zu gehen und von außen die Dinge zu betrachten und Lösungen zu entwickeln. Und systemisch ist mehr oder weniger eine Grundhaltung. Klar, es gibt ganz viele, ähnlich wie bei Verhaltenstherapie oder bei der Psychoanalyse oder bei tiefenpsychologischer. Es gibt ja ganz viele Therapierichtungen und systemisch ist eine Therapierichtung. Das bedeutet, dass ich danach ausgerichtet die Ausbildung gemacht habe.
Also um das nochmal ganz kurz in meinen Worten zusammenzufassen, das bedeutet, du schaust dir den Menschen als Gesamtkonstrukt an, in seiner Umwelt, in seiner Lebenssituation und nicht nur auf die eine Krankheit?
Das bedeutet systemisch, genau. Und Supervision bedeutet, dass man mit den Therapeuten über Fälle spricht und überlegt, wie kann es weitergehen, was wären so nächste Schritte oder wie kann man Haltung verändern.
Dieser systemische Ansatz, ja, macht der alles irgendwie komplizierter oder liefert der mehr Hinweise auf Krankheitsursachen?
Boah, weder das eine noch das andere. Ich finde das systemische der systemische Therapieansatz eine Grundhaltungssache ist. Für mich bedeutet das, dass ich nicht die Idee habe, ich weiß die Lösung, sondern ich die Idee habe, dass die Lösung eigentlich in den Systemen liegt und dass die Schwierigkeit nicht nur bei einer Person zu lösen ist, sondern dass auch die anderen sich ein Stück weit mit verändern müssen. Ein bisschen wie so ein Mobile. Wenn da ein Ding aus der Balance geraten ist, hängt das ganze Mobile schief. Du musst aber alle wieder verändern, in neue Positionen bringen, damit das wieder als Mobile zu erkennen ist. Und ich finde, das ist ähnlich hier auch. Wenn wir die Jugendlichen oder Kinder hier haben, weil die Schwierigkeiten, Herausforderungen haben, weil die Dinge nicht schaffen, dann finde ich, gelingt die Lösung dieser Schwierigkeit dann, wenn sich das ganze System mit verändert. Also wenn alle bereit sind, neue Dinge auszuprobieren und anderes zu machen. Und das ist für mich eine Haltungsfrage. Klar, es gibt auch eine Menge Therapietools, die man anwenden kann, die die systemische Therapie sich selber zuschreibt. Aber naja, da finde ich, Gott sei Dank ist das nicht mehr so wie vor 20 Jahren, wo wenn du die eine Ausbildung gemacht hast, dann war ganz klar, das ist die Haltung und nichts anderes zählt, sondern heute ist das viel moderater, wo man von dem einen was nimmt, von dem anderen was nimmt. Und für mich ist die systemische Therapie auch mehr nochmal weg von Manualen, mehr hinbezogen auf das Individuum, da zu gucken, was ist deine Schwierigkeit, dein Ding und welche Ideen der Lösung kann ich dir anbieten, aber du musst entscheiden, will ich das ausprobieren oder will ich das nicht ausprobieren? Also Das ist für mich eine Haltungsfrage.
Du bist seit 23 Jahren in Viersen, du hast schon sehr viel Erfahrung. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und erkrankt ist, kannst du sagen, wie lange du brauchst, bis du jemanden diagnostizieren kannst, einordnen kannst, was da in dieser Person passiert? Wie lange dauert sowas?
Das kann man nicht sagen. Also das finde ich total schwierig, da ein zeitliches Fenster zu sagen, weil es ja ganz unterschiedlich ist. Das hängt von den Symptomen ab, von den Schwierigkeiten, die derjenige mitbringt. Das hängt von seiner Persönlichkeit ab, ob der eher extrovertiert ist oder eher introvertiert. Dann gibt es Störungsbilder, die sehr schnell, sehr klar sind, zum Beispiel so akute Psychosen, wenn da wahnhaftes Erleben ist. Da hat man sehr schnell ein Gefühl, ein Gespür von. Wenn ich aber an die Sexualstraftäter denke, dann dauert das oft sehr lange, bis man da Ideen entwickelt. Das ist wirklich von bis. Und manchmal entwickelt man auch gar keine Idee. Man hat dann, wir nennen das Hypothesen, also Ideen dazu, was könnte da los sein. Aber ob das so ist und ob derjenige was damit anfangen kann, das steht dann auf einem völlig anderen Blatt. Also von bis.
Das ist spannend. Ich stelle mir jetzt so vor, wenn jemand sich um Knochenbrüche kümmert, dass man ungefähr weiß, wie lange jetzt auch, keine Ahnung, Oberschenkelbruch, ein glatter Durchbruch dann halt auch heilt und was man dazu tun hat, dass man es relativ schnell alles einordnen kann. Das ist vermutlich alles irgendwie auch komplexer, wenn es um Psyche geht, weil da ganz viele Einzelfälle dabei sind und wie du sagst, auch das ganze Umfeld irgendwie damit reinspielt. Wie häufig denkst du denn, den Fall habe ich jetzt auch noch nicht gehabt?
Ach, schon auch häufig, dass ich denke, boah, das ist neu. Ey, das habe ich auch noch nicht gehabt. Das macht's ja so spannend hier, ne? Das hält mich ja seit 22 Jahren hier, dass es immer abwechslungsreich ist, dass ich immer noch was Neues dazulerne und dann immer noch mal wieder mich mit den Kollegen austausche, was ich total wichtig finde, um Ideen zu kreieren oder ein gesamtes Bild zu bekommen. Das ist das, was mich was mich hat mein Herz hier verlieren lassen, zu sagen, hier bleibe ich.
Ich habe jetzt eine Frage, die ist wahrscheinlich eine absolute Laienfrage, aber um das nochmal kurz klar zu machen, du bist Psychiaterin, bedeutet, du hast Medizin studiert und du verabreichst auch Medikamente, dann gibt es auch noch Psychotherapeutinnen, die halt sich um Therapie kümmern, Psychologen. Dieser Punkt, dass du dich medizinisch mit den Personen befasst, ne? Wie kann man den definieren? So ab dem Punkt ist es nötig, jetzt medizinisch einzugreifen und es reicht nicht mehr, dass man eine Therapie macht.
Auch das ist fließend. Wir in der Kinder- und Jugendpsychiatrie beginnen zumeist, keine Regel ohne Ausnahme, wir beginnen zumeist nicht mit Medikamenten, sondern erstmal zu gucken, was ist denn da. Aber wenn zum Beispiel jemand mit einer akuten Psychose kommt, den kann ich nicht gesund quatschen. Also da braucht es eine Medikation. Das heißt, da ist erstmal die Medizin, die Arznei an sich, das Medikament gefragt und weniger reden, sondern da ist wirklich die reine Medizin erstmal vonnöten. Und bei anderen Störungsbildern, zum Beispiel einer Depression, und wir sehen auch viele Jugendliche mit einer wirklich schweren Depression, versuchen wir das erstmal auf andere Art und Weise. Da ist dann ein Medikament eher eine Krücke, die unterstützt, wenn die anderen Dinge schon im Prozess sind.
Silke, wir kommen an dieser Stelle mal so ein bisschen weg vom Fachlichen und widmen uns mehr deiner Person. Du kommst morgens in der Klinik an. Was machst du als erstes?
Als erstes fahre ich den PC hoch, weil der braucht lange. Ich habe immer das Gefühl, das Signal macht sich zu Fuß auf nach Köln, wo die ganzen großen Rechner stehen. Und bis der Rechner dann hochgefahren ist, gehe ich mir Tee kochen. Zu meinem Ritual gehört, dass ich mir Tee koche. Und dann, wenn der PC auch arbeitswillig ist und ich bin meistens relativ früh hier, dann gucke ich als erstes nach, was gewesen ist. Wir haben so einen digitalen Ordner, wo alle reinschauen können, wo der AVD, der nachts Dienst hatte, festhält, welche Neuaufnahmen gab es, was gab es auf den einzelnen Stationen, damit ich so eine Übersicht habe von meinen Stationen oder von dem, was ansteht und mir so ein bisschen den Tag strukturieren kann. Und dann habe ich je nach Wochentag ein ganz unterschiedliches Programm von bis. Dann kommen einzelne Therapeuten, mit denen ich die Fälle bespreche im Sinne von Supervision. Oder ich gehe mit Intimsitzungen rein, ich gucke mir einzelne Jugendliche an. Ich habe als Oberärztin aber auch eine Menge im Hintergrund zu regeln mit Bürokratie und irgendwelchen anderen Sachen, je nachdem, was dann ansteht.
Das ist genau auch der Unterschied zur Fachärztin zum Beispiel jetzt, dass du da halt einfach die größere Übersicht über alles hast und auch den Papierkram.
Also den Papierkram, ich glaube, die Bürokratie hat mittlerweile im therapeutischen Job und im ärztlichen Job echt eine Menge zugenommen. Ich weiß gar nicht, ob es noch viel mehr geht, aber das ist schon viel. Das müssen die anderen Kollegen auch machen. Meistens ist das so, dass die Fachärzte, die sich entscheiden, bei uns in der Klinik zu bleiben und nicht Oberarzt zu werden, die machen Fallführung. Das heißt, die arbeiten auf einer Station oder die arbeiten in der Ambulanz und die arbeiten im direkten Kontakt mit dem Patienten. Das mache ich wirklich nur noch selten. Mein Job ist wirklich eigentlich eher mit den Therapeuten zu arbeiten, die zu unterstützen. Und letztendlich, ich sage dann immer, wenn keiner merkt, dass ich auf meiner Couch liege und schlafe, dann habe ich einen guten Job gemacht, weil ich es geschafft habe, alle Mitarbeitenden, alle Therapeuten dahin zu führen, eigenverantwortlich super gute und sicher Entscheidungen zu treffen. Die Couch habe ich schon, die siehst du da im Hintergrund, aber in den anderen... An dem anderen arbeite ich noch. Das ist natürlich übertragen gemeint. Ne? Ich würde niemals nie hier schlafen. Aber mein Job ist es, die Leute zu befähigen. Also eigentlich ist mein Job, mich überflüssig zu machen.
Ja, aber die Couch ist noch nicht so häufig belegt. Ja? Du hast diese Verantwortung für das Team und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, jetzt von außen, ohne die Innensicht zu haben, dass es manchmal auch so Krankheitsfälle gibt, die einen selbst emotional belasten, weil es einfach auf eine Art und Weise gar nicht so läuft, wie man das gerne hätte. Musst du manchmal auch wirklich deine Mitarbeitenden auffangen, emotional?
Ja, und ich muss auch aufgefangen werden, ja. Das schon, als Team, dass wir dann gucken, wie wir damit umgehen, dass wir unsere Ideen nicht verlieren, wie wir dem begegnen können, dass wir weiter offen bleiben für andere Wege, für Lösungen. Ja, das ist eine der Dinge, die meine Aufgaben mit umschreiben.
Es ist schwieriger, eben aus dem Aspekt dann in einem Bereich zu arbeiten, in dem du arbeitest, als sagen wir mal in der Allgemeinmedizin, in der Praxis von deinem Vater?
Das weiß ich gar nicht, ob das schwerer ist. Es ist bestimmt anders. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich jemanden begleite, der eine schreckliche Diagnose bekommt und den über eine lange Zeit begleite, dann stelle ich mir das genauso emotional herausfordernd vor, wie die Jugendlichen hier zu begleiten oder Familien hier zu begleiten. Das ist, glaube ich, einfach nur eine andere Gewichtung, aber nicht anders emotional zu verpacken.
Merkst du, dass du über die Jahre die Dinge besser verpacken kannst als vielleicht am Anfang? Lernt man sowas?
Ich glaube schon, dass man das lernt. Ich glaube aber auch, dass ich eine gewisse Resilienz schon mit mir mitgebracht habe. Jetzt habe ich 3 Kinder und da ging es gar nicht anders, als nach dem Job relativ straight abzuschalten und mich um die zu kümmern. Aber also humorvoll zum Beispiel ist auch eine Resilienz und das hilft mir ganz gut, damit umzugehen. Ich vielleicht, aber da, Licht und Schatten liegen ja oft auch zusammen, ne? Vielleicht ist dieses, ich kann damit etwas besser umgehen, weil ich schon vieles auch kennengelernt habe. Ich finde, da muss man immer aufpassen, dass man nicht abstumpft, sondern dass man weiter offen und weiter individuell bleibt und dass man sich trotzdem von allem auch noch berühren lässt, packen lässt und Engagement zeigt.
Ja, jetzt haben wir die Situation, du arbeitest in der Klinik, arbeitest den ganzen Tag mit Kindern und Jugendlichen, die an psychischen Erkrankungen erkrankt sind, die vielleicht sexuell auffällig sind, und dann kommst du nach Hause und hast da deine drei eigenen Kinder. Kannst du einfach aufhören zu analysieren?
Ja, kann ich. Es das heißt nicht, dass meine Expertise nicht auch nach Hause geschwappt ist. Meine Kinder sind mittlerweile sehr groß. Also da ist niemand mehr, der, also das ist gar nicht böse gemeint, ne? Die sind groß, die haben ihr eigenes Leben, die stehen auf eigenen Beinen, aber die mussten sich schon immer auch wieder anhören, wie furchtbar ich zum Beispiel den Cannabiskonsum finde. Dass ich gerade bei Jugendlichen das für mich ein No-Go ist, zu konsumieren. Und ich habe die sicherlich das ein oder andere Mal überfordert mit meiner Haltung. Oder herausgefordert, sagen wir vielleicht mal so.
Wie häufig hast du denn dann so Fälle, die dich vielleicht gar nicht loslassen, wo du abends im Bett nochmal drüber nachdenkst? Auch wenn du jetzt deine Kinder von deinem Beruf trennen kannst, kann ich mir vorstellen, dass bestimmte Fälle vielleicht, wenn man noch keine Lösung hatte, dass die einen auch einfach in den Alltag begleiten.
Ja, das stimmt schon, aber Gott sei Dank kommt das nicht so häufig vor. Da merke ich, wenn ich Fälle mit nach Hause nehme, dass ich gucken muss, dass ich mehr in der Klinik lasse, dass ich mehr Austausch suche, dass ich mich da anders aufstelle. Und ich finde, das Arbeiten im Team, das ist das, was mir hier so gut gefällt, ist einer der Punkte, die es mir ermöglichen, die Dinge nicht mit nach Hause zu nehmen. Und wenn ich feststelle, ich nehme es mit nach Hause und ich grübel drüber nach, wobei ich finde so mal so ein Blitzlicht, kurz mal drüber nachdenken und sagen, ah ja, vielleicht so und so oder das und das, finde ich relativ normal. Wenn es mich aber nicht loslässt, dann denke ich, wow, da musst du morgen gucken, dass du mit jemandem drüber redest, dass du das aus den Klamotten kriegst.
Ja, wenn du jetzt zurückblickst auf deine 23 Jahre in Viersen, gibt es so Fälle, die immer mal wiederkommen, wo man denkt so, ach, was ist eigentlich aus dem geworden? Oder Personen, die dich einfach besonders berührt haben?
Ja, die gibt es. Da gibt es schon ein paar, so zwei, drei, vier im Laufe der ganzen Jahre. Was schön ist, gerade bei der Arbeit mit den Sexualstraftätern, die ja sehr lange bei uns bleiben, dass die sich auch immer mal wieder melden und berichten, was aus denen geworden ist. Und ich habe, boah, vor ungefähr einem halben oder einem Dreivierteljahr, weiß ich jetzt gar nicht so genau, eine E-Mail von einem ehemaligen Patienten gekriegt. Ich habe vorher auch mal auf der Suchtstation gearbeitet hier bei uns. Wir haben eine Reha-Station für drogenabhängige Jugendliche und da habe ich auch mal gearbeitet. Und der hat mir nach knapp, ich glaube, 15 Jahren geschrieben und hat mir ein bisschen von seinem Leben berichtet, was ich total toll fand zu hören, dass das eine sehr lange Nachhaltigkeit hatte und ihm sehr gut getan hat.
Das glaube ich, dass das dann auch in einem selbst nochmal nachwirkt. Da merkt man wirklich, wie sinnvoll die Arbeit ist, die man so tut.
Ja.
Ich habe jetzt eine letzte Frage in diesem ersten Teil vom Seelenarbeit-Podcast. Warum würdest du angehende Ärztinnen und Ärzte dazu ermutigen, eben genau diesen Weg in die psychiatrische Medizin zu gehen?
Weil du hier als Mensch gefragt bist und weil es um Menschen geht. Und weil man unfassbar viel bewegen kann. Und weil die Arbeit im Team meiner Idee nach so gewinnbringend ist, dass ich das als Bereicherung erlebe.
Krankheiten haben ja die Eigenschaft, dass sie nicht nur die erkrankte Person betreffen, sondern ganz häufig auch die Menschen aus dem Umfeld der erkrankten Person damit leben und klarkommen müssen. Das gilt für rein körperliche Krankheiten, wenn sich jetzt jemand einen Arm bricht, alles einfach viel, viel länger dauert. Das gilt aber vor allem auch für psychische Krankheiten. Und wenn jetzt, wie bei deinen Patientinnen und Patienten, sogar Kinder und Jugendliche davon betroffen sind, dann gilt das vielleicht sogar in besonderem Maße. Wenn wir uns in der Gesellschaft umschauen, dann gibt es viele Vorurteile, viel falsches Wissen, Binsenweisheiten, vor allem aber auch sehr wenig Geduld bei psychischen Krankheiten. Wie groß ist der Anteil an Aufklärungsarbeit in deinem Beruf?
Meinst du jetzt klassische Aufklärungsarbeit im Sinne von, man geht in eine Schulklasse und man berichtet da über psychische Störungen, oder meinst du, wenn die bei uns sind, aufgenommen?
Ich meine tatsächlich, wenn du einen Patient oder eine Patientin hast und dann die Angehörigen dazukommen,
ja,
die dann auf lange Sicht gesehen ja mit der Person weiter zusammenleben sollen und ja hoffentlich nicht die Krankheit weiter fördern, sondern halt der Person auch den Raum geben, diese Krankheit zu besiegen, will ich nicht sagen, aber mit der Krankheit klarzukommen.
Ja, und zu bewältigen vielleicht auch.
Ja.
Ich finde Aufklärungsarbeit, wir nennen das Psychoedukation, immens wichtig, weil ich finde, das ist die Voraussetzung dafür, dass ich Wahlmöglichkeiten habe. Das ist so die Basis für Entscheidungen, die dann Einzelne oder aber auch ganze Familien treffen können, zu überlegen, wie kann es weitergehen? Neben dem Verständnis, das eine ist ja Verständnis, aber das andere ist ja trotzdem zu gucken, wie kann ich ihn unterstützen und wie kann ich helfen, dass der zum Beispiel, nehmen wir was ganz Praktisches, jemand hat eine ausgeprägte Depression und schafft es morgens nicht aufzustehen. Dann geht es ja auch darum, neben dem, ich habe Verständnis dafür, ihn zu unterstützen, das trotzdem hinzukriegen und da Schritte zu gehen, eben das zu bewältigen. Und deswegen finde ich Psychoedukation, wenn man eine akute Psychose hat, ein wahnhaftes Erleben, ist es für Angehörige ganz, ganz wichtig, da informiert zu werden. Wie gehe ich denn damit um? Bei einer Depression zum Beispiel, die hast du in der Regel nicht von heute auf morgen, sondern die entwickelt sich. Aber so eine akute Psychose, die kannst du in der Tat von heute auf morgen kriegen. Und dann bist du als Angehöriger ja schon auch überfordert mit der Situation und weiß gar nicht, was mache ich, was tue ich, mache ich das richtig? Und um Sicherheit zu geben, finde ich, ist das etwas ganz, ganz Wesentliches, was Zentrales.
Gibt es denn überhaupt eine erfolgreiche Therapie oder Krankheitsbewältigung ohne mitarbeitendes Umfeld in deinem Fall?
Also da ich grundlegend systemisch geprägt bin, kannst du von mir nur ein Nein erwarten. Das würde dir einer, der eine andere Therapierichtung hat, der würde das mit vermutlich ja beantworten. Aber ich finde, dass ja gerade bei Kindern und Jugendlichen, und das ist, die sind ja noch abhängig von ihrem System. Die leben ja in Familien, die leben in Wohngruppen, die leben in Pflege- oder Adoptivfamilien, die leben ja in Systemen. Und je jünger jemand ist, desto mehr Abhängigkeit hat er von anderen Systemen. Deswegen finde ich neben, okay, ich bin systemisch geprägt, arbeite ich mit einem Klientel, was auch in Abhängigkeit von anderen Systemen steht. Machen Erwachsene bestimmt auch. Auch ich bin in Abhängigkeit von irgendwelchen anderen Systemen. Aber bei Kindern und Jugendlichen finde ich persönlich ist es nochmal anders.
Ist denn die Familie eigentlich häufiger Teil der Lösung oder Teil des Problems?
Naja, sowohl als auch manchmal. Das kann man gar nicht sagen. Also ich sage immer, eine Suppe wird nicht aus einer Zutat gekocht, ne? Da braucht man viel dafür. Ich kenne keinen, der hier gelandet ist, der sagt, also das ist ausschließlich meine Familie. Das sind ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und ich bin zu 100% der Überzeugung, dass keine Eltern in die Elternschaft starten und mit der Idee, meinem Kind versaue ich mal so richtig das Leben, sondern die starten alle und denken, mein Kind soll es mal besser haben, dem soll es richtig gut gehen und das will ich nicht machen, weil das habe ich erlebt und fand es nicht günstig. Also das ist meine tiefste Überzeugung. Und deswegen glaube ich, ich finde auch so die Begrifflichkeit Problem, das ist ja so ein Stigma draufhauen und so ein Label draufkleben. Manchmal sind die Dinge halt nicht förderlich oder bremsen eher. Und dann zu gucken, wie kann man in ein anderes Miteinander kommen, wie kann man euch unterstützen, das macht es dann mehr zur Ressource und mehr zur Unterstützung, zur Genesung. Und deswegen kann Familie totale Ressource.
Wenn wir schon bei Stigma sind und Vorurteilen, welche Vorurteile hörst du denn eigentlich immer wieder?
Ich hatte ja gesagt, bunt und verrückt, ne? Das ist so mein Hashtag. Ja, die sind doch verrückt, die sind doch, kann man die denn überhaupt heilen? Hat das denn überhaupt Sinn? der ist doch nur faul. Also gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge. Die höre ich nicht hier in der Klinik. Ne? Mhm. Das nicht, da finde ich, hat sich finde aber auch grundlegend, dass sich gesellschaftlich schon sehr auch was geändert hat in den letzten Jahren, dass es viel akzeptierter ist, eine psychische Erkrankung zu haben.
Ja, tatsächlich nehme ich das auch wahr. Und interessanterweise ist das auch einer der nächsten Punkte, die ich aufgeschrieben habe, weil mir aufgefallen ist, dass sehr viele, vor allem auch Musikerinnen und Musiker, über psychische Erkrankungen sprechen. Lady Gaga, Ed Sheeran, Billie Eilish, halt auch die ganz, ganz großen Namen haben alle schon gesagt, ich habe eine Therapie gemacht, mir ging's nicht gut. Wie nimmst du sowas auf, dass gerade auch solche bekannten Leute, die sehr, sehr viele Follower haben, über ihre eigenen Therapien sprechen? Da müsste dir doch eigentlich das Herz aufgehen, weil du denkst, ja genau, wir müssen das alles enttabuisieren.
Absolut, ich finde das ganz wichtig. Das holt so aus der Einsamkeit raus, das öffnet es, das bietet die Möglichkeit, sich Hilfe zu holen und sich nicht einsam und alleine zu fühlen. Das finde ich sehr mutig und das finde ich sehr gut.
Hat sich durch diese Offenheit Erwartungen an Kliniken verändert?
Ich weiß nicht, ob das bedingt ist durch diese Offenheit. Ich sehe die Ausweitung des Internets und die Möglichkeiten, die es hat. Das ist in ganz vielen Bereichen super, aber manchmal ist es auch ein bisschen schwierig. Und früher hieß es ja immer, fragst du 20 Ärzte, hast du 20 Meinungen. Heute haust du einen Begriff in die Welt raus via Internet und kriegst 20 unterschiedliche Antworten. Und meine Wahrnehmung ist, dass es auch, und wo Licht da Schatten, oft zur Verunsicherung mit beiträgt, dass Eltern weniger Sicherheit in ihrem Handeln haben. Man sollte eigentlich meinen, sie wären sicherer, aber dadurch, dass so viele Meinungen ihnen zur Verfügung stehen, das ist so meine Idee dazu, kann das auch total zur Verunsicherung beitragen. Und wir sehen immer wieder auch Jugendliche, ich bleib jetzt mal bei Jugendlichen, die hier in Krisensituationen vorgestellt werden, weil die sagen, mein Leben hat keinen Sinn mehr, die wir dann aufnehmen in Krisensituationen, weil wir nicht ausschließen können, dass sie suizidal sind. Wo ich mir aber wirklich wünschen würde, zum Beispiel einen Streit mit einer Freundin oder Freund hat sich getrennt, dass man sagen würde, ja, das schaffen wir. Aber da ist so viel Unsicherheit bei den Eltern, dass wir die aufnehmen und die dann eine Nacht auf zwei bei uns in der Psychiatrie verbringen. Und da gibt es immer wieder Momente, nicht bei jedem, also bitte nicht pauschalisieren. Ich finde es bei vielen auch wirklich gut und wichtig, dass wir als Schutzraum da sind. Aber es gibt da auch Momente, wo ich denke, manchmal sind Krisen auch Chancen und das könnte so eine Chance sein, zusammen auf der Couch zu sitzen und zu trösten, weil das Kind weint und man sagt, ja, auch wenn du es mir jetzt nicht glaubst, aber da wird der Nächste kommen und das geht schon weiter. Deswegen ist es so beides, finde ich.
Was rätst du denn Eltern, wie können sie herausfinden, ob es jetzt wirklich angebracht ist, zu sagen, da holen wir uns mal wirklich Hilfe oder eben genau in die andere Richtung zu gehen, zu sagen, das schaffen wir schon, wir unterhalten uns jetzt mal und dann geht das schon vorbei. Wie findet man das raus? Ich glaube, dass viele wirklich einfach verunsichert sind.
Das finde ich auch sehr schwer pauschal zu beantworten. Das ist fast eine Fangfrage, muss ich mal sagen. ich finde das schwer zu beantworten. Weil ich finde, die Grundlage ist ja immer, was hast du für einen Bezug, für eine Beziehung, für eine Bindung zu deinem Kind? Ich spreche jetzt mal aus Elternsicht. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin gut im Kontakt mit meinem Kind und ich weiß, dass es ihr schlecht geht und wir können miteinander reden, dann ist das eine Basis, die mir mehr Sicherheit gibt. Wenn ich aber, und Jugendalter ist ja das Alter, wo Eltern eigentlich echt richtig uncool sind, wo man eigentlich relativ wenig mit denen zu tun haben will und dann auch so ein bisschen die Verbindung weggeht. Das ist eine Entwicklungsaufgabe, die Jugendliche einfach haben, ne? Sich mehr mit Gleichaltrigen zu verbinden und die besser zu finden als ihre Eltern. Wenn man das Gefühl hat, ich kann das gar nicht einschätzen und ich komme auch gar nicht in Kommunikation mit meinem Kind, dann würde ich die immer bei uns vorstellen. Und manchmal reicht es auch aus, hier mit jemandem gesprochen zu haben und so eine Initialzündung zu machen und dann Verabredungen zu treffen, um dann auch wieder gehen zu können. Und zu sagen, jo, das kriegen wir aber hin.
Wir betreiben noch ein bisschen Aufklärungsarbeit. Ist eine psychische Erkrankung irgendwann einfach weg oder lernt man nur damit zu leben?
Vielleicht beides so ein bisschen. Nimm mal eine akute Psychose, die kann mit Medikamenten weggehen, therapiert, geheilt werden. Manchmal muss man aber auch lernen, damit zu leben. Das ist ganz unterschiedlich. Ich kann auch eine depressive Episode haben, die auch länger andauert, die aber wieder weggeht. Also es bedeutet nicht, dass ich nochmal eine neue kriegen muss. Es gibt Untersuchungen bei der Depression zum Beispiel, dass wenn ich eine Depression hatte, ich mit einer 50-prozentigen Chance, also 50-50, innerhalb von einem Jahr ein Rezidiv bekomme. Deswegen ist die Antwort sowohl als auch.
Okay.
Und man weiß nie vorher, wozu gehört man selber, ne? Ist jetzt nicht so braune Augen, das wird geheilt, das ist super, blaue Augen, grüne Augen, ihr müsst euch damit arrangieren.
Es gibt bei euch Menschen, die sind vergleichsweise kurz da und es gibt auch welche, die einfach über Jahre eure Patienten und Patientinnen bleiben. Welchen Einfluss hat das auf die Dynamik zwischen Arzt, Ärztin, Patient, Patientin?
Das macht einen gehörigen Unterschied. Bei uns im stationären Bereich bleibt die Vielzahl der Patienten eigentlich eine überschaubare Anzahl von Wochen oder Monaten. Die länger bleiben, da ist die Beziehung und Bindung schon sehr wichtig. Und die melden sich oft viele Jahre. Die wir ambulant begleiten, wir haben ja auch noch Ambulanzen bei uns, die sind oft viele Jahre da und da sind die Kolleginnen und Kollegen, die begleiten, schon ein wichtiger Bestandteil im Leben der Jugendlichen im Sinne von Hilfe und Unterstützung. Und wenn du bei uns zur stationären, ich sag mal, Regelbehandlung bist, sagen wir ungefähr, dauert das immer zwischen, dauert es ungefähr ein paar Wochen, da ist es eine sehr intensive Zeit. Weil du viel im Kontakt bist, in ganz unterschiedlichen Situationen und im ambulanten Bereich dauert das halt länger, geht's über mehrere Wochen.
Gerade bei Kindern und Jugendlichen ist das ja natürlich auch eine Phase des Lebens, wo man sich vielleicht Vorbilder sucht und guckt, in welche Richtung möchte man selbst gehen. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass man als behandelnder Arzt oder Ärztin dann dementsprechend auch Teil des Lebens wird. Aber wie ist das denn andersrum? Hast du das Gefühl, dass manche Patienten, Patientinnen auch Teil deines Lebens geworden sind?
Ja, schon. Der ein oder andere, aber nicht im Sinne von, die gehen bei mir ein und aus, sondern im Sinne von, ich höre immer mal wieder oder tausche mich dann auch mit Kolleginnen hier aus über, weißt du noch, der und der, hast du eigentlich noch mal von gehört? Das schon. Ja. Und es gibt auch einzelne Patienten, die rufen auch nach Jahren immer noch mal wieder an, wenn die in eine Krise kommen, auch wenn die dann schon Mitte 20 sind oder so und sagen, nur mal kurz, ich brauche noch mal.
Silke, wir haben über ganz viele Arten der Beziehungen gesprochen. Heute hier in diesem Gespräch, da gibt es die Beziehung zwischen Oberärztin und Team, Oberärztin ihren Kindern, Oberärztin ihren PatientInnen, PatientInnen und Angehörigen, Angehörigen und Oberärztin. Zwischenmenschliche Beziehungen bestimmen deine Arbeit und unser aller Leben, sind aber auch häufig relevant für jetzt einen Behandlungserfolg. Was haben alle deine Beziehungen zu anderen Menschen gemeinsam? Gibt es da eine Grundlage?
Offenheit und Humor, würde ich sagen. Und was ich ganz wichtig finde, Zeit, Verbindlichkeit. Aber das, ich glaube, der Kern ist Offenheit.
Das ist ja schon ein großer Punkt. Wirklich offen zu sein in Gesprächen ist gar nicht so einfach. Wie lange dauert es, bis man an diesem Punkt ist?
Manche kommen nie dahin. Und ich kann den Leuten ja nur vor den Kopf gucken. Aber zumindest, du hattest ja gerade ganz viele unterschiedliche Beziehungen angesprochen. Also ich finde zumindest im Team und wir untereinander Offenheit. Und ich finde ganz wichtig, dass das, was wir uns von unserem Patienten wünschen, dass wir das auch vorleben, dass wir das auch selber machen. Und deswegen finde ich Offenheit ganz wichtig. Und das gelingt nicht immer in der großen Gruppe. Manchmal braucht man dafür ein Zweiergespräch, manchmal braucht man auch 2, 3 Anläufe. Aber das finde ich wichtig.
Silke, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diese erste Folge vom FOR-Podcast Seelenarbeit. Ich glaube, ich hätte noch sehr viele Fragen. Wir könnten noch stundenlang weiterquatschen, aber irgendwann ist die Zeit halt um. Ich bin wirklich beeindruckt davon, wie jemand so souverän und gelassen in einem emotional ja häufig auch sehr schwierigen Bereich und belastenden Bereich navigieren kann. Das ist eine große Leistung. Es ist toll, dass es Menschen wie dich gibt.
Vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr über dein Interesse, deine Fragen und ich denke auch gerne immer wieder über meine Arbeit nach und das haben deine Fragen ausgelöst. Vielen Dank.
Und wenn jemand wirklich eine sinnhafte Tätigkeit in seinem Leben sucht, dann ist es auf jeden Fall eine Arbeit wie deine. Dankeschön.
Vielen lieben Dank für die Möglichkeit, meine Arbeit hier vorzustellen und ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr es genauso interessant fandet wie ich. Vielen lieben Dank.
Und damit sind wir tatsächlich jetzt auch schon am Ende von Folge 1 von Seelenarbeit angekommen. Aus der LVR-Klinik in Viersen war heute Silke Breuksch zu Gast, leitende Oberärztin und stellvertretende Chefärztin der Abteilung für Jugendliche an der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Aber aus unserer Reise durch den Alltag in den psychiatrischen Kliniken des LVR, da haben wir ja noch einiges, was vor uns steht. Und diese Reise beginnt ja jetzt erst. In der nächsten Folge freue ich mich darauf, mit euch zusammen mehr über den Bereich Psychotherapie zu erfahren. Also, damit ihr die nächste Folge auf keinen Fall verpasst, abonniert Seelenarbeit dort, wo ihr eure Podcasts hört und folgt den Kanälen des LVR Klinikverbunds. Dann verpasst ihr gar nichts und seid auch bei der nächsten Folge einfach direkt wieder mit dabei. Ich bin Daniel Schwingeheuer. Schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt und wir hören uns dann in Folge 2 wieder. Tschüss.